Vielen Dank für alle, die uns schon so mit hineingenommen haben in unser Thema blühendes Leben. Ja, noch ist keiner so richtig vom Hocker, scheint mir. Ich gucke noch in Gesichter, die mehr fragen als sagen. Spannend, blühendes Leben, was man sich wohl dazu denkt. Ein tolles Gedicht, so kitschig es sich auch angehört haben mag. Tatsächlich, ich finde den Hinweis total großartig. Das, was Gott sich mit der Schöpfung ausgedacht hat, das ist wirklich nicht Sparflamme. Ja, das ist wunderbar herausgeputzt. Das ist überschwänglich. Das ist Überfluss. Nun erlauben Sie mir doch bitte einen kleinen Werbeblock. Es geht mir dabei nicht um die Werbung beziehungsweise um das, wofür geworben wird. Aber wir werden gleich einen Song sehen von der Gruppe Mundharmonika. Und das ist ein Werbelied, nämlich für die Bundesgartenschau, die in Heilbronn stattfindet ab dem 17.04. Es schadet sicher niemandem, diese Show dann auch live mitzuerleben, die Bundesgartenschau. Aber deshalb spiele ich es jetzt nicht vor, nur dass das klar ist, sondern weil das in verschiedener Hinsicht zu unserem Thema passt. Auf Anhieb werden Sie wahrscheinlich entdecken, warum es zum Thema passt, und wir gehen nachher noch mal eine Etage tiefer. Ich bitte jetzt darum, das Video zu spielen. Ja, also dieses Lied ist mir zum Ohrwurm geworden. Fröhliche Melodie, interessanter bis witziger A Cappella-Sound. Ich liebe sowas. Dazu dann im Video die fröhlichen Gesichter. Das war jetzt zwar nicht so ganz synchron, dadurch, dass wir das mit zwei Computern gemacht haben. Aber bei sowas gehe ich mit. Es kommt so eine Sehnsucht zum Ausdruck, finde ich, in diesem Lied. Wir möchten fröhlich sein, gut gelaunt durchs Leben gehen. Wie das auch gesungen wird. Wir haben heute eine gute Zeit. Das verstehen wir ja unter Aufblühen. Text und Gesichter erwecken den Eindruck von blühendem Leben. Von Leben, das prächtig aussieht und sich auch entsprechend anfühlt. Ich weiß nicht, wer jetzt, wenn man das zum ersten Mal sieht, kriegt man das ja vielleicht nicht sofort überein. Aber wer jetzt mal versucht hat, Text und Bild übereinander zu legen im Kopf, das passte gar nicht. Man hat sehr selten ein paar Kirschblüten gesehen, ansonsten war da gar nichts blühend. Ich gucke jetzt in nickende Gesichter, inzwischen habe ich euch. Ja, das ist schon ein Widerspruch, finde ich. Deshalb habe ich dieses Video genommen. Es hätte auch andere gegeben, mit demselben Lied. Aber ich fand das so schön. Denn so ist das in unserem Leben mitunter auch. Wie soll man das machen in diesem Werbevideo, das vor Monaten gedreht wurde? Und die Bundesgartenschau ist in 2,5 Wochen. Wenn das damals schon geblüht hätte, was hätte man dann jetzt am 17. April noch zu sehen bekommen? Und das soll noch bis Oktober gehen. Ja, da darf er nicht zu früh blühen. Dann ist er schon vorbei, wenn man sich's angucken will. Und damit sind wir schon voll im Thema. Wenn im Leben etwas blüht, dann gibt es was zu sehen. Und wir sehnen uns ja danach aufzublühen. Allerdings, nicht immer ist die Zeit des Blühens. Nicht umsonst freuen wir uns so auf den Frühling und besprechen und besingen ihn mit solchen Gedichten, weil es eben eine besondere Zeit ist. Und unser Leben sieht vielleicht wie im Video auch oft wie so eine Baustelle aus. Ja, da liefen die Vorbereitungen für die Bundesgartenschau, für dieses blühende Leben. Da war aber noch nichts. Nicht farbenfroh, sondern trist. Und damit haben wir schon das Erste gepackt, wovon ich mir wünsche, dass Sie das heute mit nach Hause nehmen. Es ist nicht immer Zeit zum Blühen. Wenn es uns schwerfällt. Im Winter scheint es ja so, als ob nie wieder etwas blühen würde irgendwo, wo wir hingucken. Aber wenn der Frühling kommt, dann stoßen zum Beispiel die Sprösslinge aus der Erde, wo man vorher gerade noch rübergelaufen ist, und schon bald blühen sie in prächtigsten Farben. Oder die Bäume schlagen aus, werden grün und irgendwann dann auch noch bunt, möglicherweise, wenn die Blüten kommen. Auch im Leben eines Menschen gibt es Zeiten, in denen alles trostlos aussieht. Wenn wir doch unser Leben schon mal so angucken könnten, dass das die Vorbereitung ist, mindestens. Wenn es gerade schwer fällt, ist das die Vorbereitung auf die Blütezeit. Das würde uns ja in solchen dunklen, quälenden Stunden helfen, nicht den Mut zu verlieren. Dass es auch noch mal anders wird. Es nicht immer trist ist. Und das ist ja in der Pflanzenwelt auch so. Pflanzen können nur Blüten tragen, wenn sie ihre Wurzeln und ihre Blätter ausbilden und dahin strecken, wo die Nährstoffe und vor allem wo die Sonne sind. Das ist das, was die Pflanze fordert, was anstrengend ist, wenn man da Wurzeln treiben soll und die Blätter raus müssen. Das Blühen kostet die Pflanze nachher, wenn man es mal menschlich ausdrücken würde, vermutlich herzlich wenig Kraft. Das geht nämlich von alleine, solange man an die Nährstoffe angeschlossen ist. Und in der Winterzeit soll dafür gesorgt werden, und dann, wenn oben nicht zu sehen ist, soll dafür gesorgt werden, dass die Vorbereitungen so gehen, dass die Blüte wieder kommen kann, weil genügend Kraft angezapft wird. Aber vorher, bevor die Blüte kommt, müssen eben Blätter und Wurzeln erst raus. Ein Baum kann ja an der Oberfläche nachher nur ausspannen, was er an Wurzeln unter der Erde hat. Ansonsten würde er sofort kippen, wenn er breite ausschlägt. Das ist auch so ein Bild für uns Menschen, finde ich. Es kommt nicht vor allem darauf an, was an der Oberfläche zu sehen ist. Das kann man auch ein bisschen aufmöbeln, dann geht es noch eine Zeit lang. Das, was unter der Erde ist, entscheidet darüber, was oben getragen wird. Deshalb sind die mühsamen Zeiten unseres Lebens, und wenn wir das mal hören könnten, vielleicht gerade dann, wenn es jetzt mühsam ist, deshalb sind die mühsamen Zeiten unseres Lebens keinesfalls die weniger wichtigen im Vergleich zu den schönen und farbenfrohen. Im Gegenteil. Es ist wichtig, dass wir starke Wurzeln schlagen, dass wir Tiefgang bekommen. Sonst ist alles nur, im wahrsten Sinne des Wortes, oberflächlich. Und das fällt ja schneller zusammen, als uns lieb ist. Nun ist aber noch etwas wichtig, was wir an dieser Pflanzenwelt, die so schön blühen kann, lernen können. Die Blüte, das Aufblühen, ist ja gar nicht das Ziel. Da, wo die Blüten sind, will die Pflanze eigentlich Frucht haben. Die sieht vielleicht dann nicht mehr so schön aus wie die Blüte. Aber die ist es, worum es eigentlich geht. Um die Frucht, denn da steckt der Same drin, da entsteht neues Leben. Auch die Blüte ist nur eine Zwischenstufe. Da kommen wir natürlich jetzt schon wieder übertragen gesprochen an unsere Grenzen. Aber es gibt keine Pflanze, und das ist hier wichtig, die nur zum Selbstzweck lebt, die nur für sich selber da ist. Es gibt keine Pflanze. Pflanzen wollen immer sich vervielfältigen. Dass unser Leben nicht aufblüht, könnte also auch daran liegen, dass wir uns bisher viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt haben. Darum geht es beim Leben, bei dem, was Leben ist. Und ich halte unsere Welt für ein einziges Bild dafür, was wirklich Leben ist. Darum geht es im Leben nicht, nur für sich selbst da zu sein. Dann braucht man keine Frucht. Und wer keine Frucht braucht, braucht auch keine Blüte. leben. So wie Gott es in unserer Welt konstruiert hat und wozu er uns Menschen geschaffen hat, ist darauf angelegt, sich zu vervielfältigen. Aus Leben entsteht Leben. Und wo kein Leben entsteht, war auch vorher keins. Das ist in der Pflanzenwelt so angelegt. So richtig deutlich in Bezug auf unser menschliches Leben ist mir das allerdings erst geworden, als ich Bekanntschaft mit Jesus Christus gemacht habe. Die Menschen, die ihm begegnet sind, haben ja behauptet, dass in ihm Gott selbst Mensch geworden und zu uns gekommen ist. An ihm hat sich gezeigt, wie Gott sich Menschsein gedacht hat, wie Leben wirklich funktioniert. Also was blühendes Leben wirklich ist, eben nicht nur blühend im Sinne von farbenfroh, sondern fruchtbringend. Und wer sich die Berichte von Jesus Christus ansieht und dann auch noch den Mut aufbringt, ihnen zu glauben, der entdeckt ein Leben, das die Kraft hat, immer wieder zu blühen und neues Leben hervorzubringen. Jesus Christus hat das selber mal gesagt, dass er in die Welt gekommen ist, damit wir das echte Leben erfahren. In der Lutherbibel hört sich eine der Aussagen so an. Hast du nochmal umgesteckt, Thomas? Danke dir. Blühendes Leben. So. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und volle Genüge. Das ist etwas altes Deutsch und es ist auch, wenn man es heute wörtlich übersetzen würde, damals war das sicherlich vollverständlich, denke ich, wenn man es heute übersetzen würde, würde es eigentlich so heißen: Ich bin gekommen, damit sie überfließendes Leben haben. Diese Worte, die da gebraucht werden, haben es in sich, dass es hier um etwas geht, das überläuft, weil so viel vorhanden ist. Weil nicht genug davon ist, sondern mehr als genug. Überfließend. Es geht also um Leben in seiner ganzen Pracht, in seiner ganzen Dynamik, die immer mehr Leben entstehen lässt. Wer hätte nicht gern so ein Leben, das man so nennen könnte? Mensch, wenn Jesus das wirklich könnte, bei uns solches Leben hervorrufen, das wär's doch. Ich habe daraufhin die Berichte über ihn und wie er Menschen begegnet ist, nochmal durchgeguckt. Was haben die Menschen eigentlich erlebt, die Jesus begegnet sind? Das möchte ich kurz mal zusammenfassen. Es gäbe sicherlich mehr zu entdecken. Man kann das noch aufmerksam beobachten. Ich beschränke mich hier auch ein bisschen. Aber sollte jemandem jetzt das Wasser im Munde zusammenlaufen bei der Beschreibung, dann ist das so gedacht. Jesus hat zum Beispiel Kranke gesund gemacht. Blinde konnten wieder sehen. Lahme konnten wieder gehen. Leprakranke, also Aussätzige nach damaligem Sprachgebrauch, wurden geheilt. Von Dämonen Besessene wurden frei. Eine Frau hatte fast ihr ganzes Leben lang Blutungen, die wurde gesund. Verkrümmte wurden aufgerichtet. Als Krönung davon hat Jesus dann sogar, man mag es kaum aussprechen, aber die Augenzeugen haben es so berichtet, Tote wieder zum Leben erweckt. Das wäre ja nun ein Zeichen für Leben schlechthin. Das mag unglaublich klingen. Und Jesus zu glauben heißt auch nicht, dass man automatisch gesund wird. Das muss man dazu ja auch sagen. Das macht er dann, wenn er es für richtig hält. Ich selbst habe das schon miterleben dürfen, wie Jesus Menschen gesund macht. Selbst allerdings habe ich viele Gebrechen auch noch. Aber diese und viele andere Menschen damals und heute haben erfahren, dass Jesus Herr über die Krankheiten unseres Lebens ist. Und dass er kaputt machen will, was uns kaputt macht. Das geht noch viel tiefer als körperliches Leiden. Und jetzt geht die Aufzählung nämlich weiter. Vielmehr leiden wir Menschen ja auch an inneren Verkrümmungen und Verbiegungen. Jesus will uns zum Beispiel davon befreien, dass wir uns ständig um uns selbst sorgen und unsere Gedanken sich darum drehen, wovon, und wie wir eigentlich leben können. Das nimmt uns gefangen und hindert uns am Leben, weil uns das nicht loslässt. Vielfach sind wir auch davon abhängig, materiellen Reichtum anzuhäufen. Man hat manchmal die Ahnung, es geht gar nicht anders. Hat einer eine Million, ist er nicht zufrieden. Es muss die nächste sein. Jesus befreit uns davon, indem uns mit ihm das begegnet, was im Leben noch viel wichtiger ist. Wir sollen unsere Möglichkeiten, die er uns geschenkt hat, ja einsetzen. Das hat er den Menschen gezeigt. Aber das Gelingen unserer Bemühungen liegt eben nicht in unserer, sondern in Gottes Hand. Das kann man jetzt als Problem sehen oder als Befreiung. Und so kann auch dann die berühmte German Angst, die Angst vor der Zukunft, Ruhe finden, weil Gott auch unsere Zukunft in der Hand hat. Und als seine Freunde in Seenot kamen, hat Jesus ihnen sehr eindrücklich deutlich gemacht, dass er auch der Boss über die Naturgewalten und anderen Kräfte ist, die unser Leben bedrohen. Mitunter bewegt uns ja auch die Angst davor, was die Leute denken. Oder wie der oder die mich findet, wenn ich bestimmte Dinge tue oder wenn rauskommt, wie ich wirklich bin. Jesus hat uns gezeigt, dass wir frei davon werden können, Menschen zu fürchten, weil wir eben immer zuerst vor Gott leben und nicht vor Menschen. Er entscheidet über die Dinge unseres Lebens. Und wir fürchten uns ja mitunter auch deshalb vor anderen Menschen, weil wir aus unserem eigenen Herzen wissen, wie nahe es uns liegt, andere gegen ihren Willen zu manipulieren und zu etwas zu zwingen. Ob das nur mit körperlicher Gewalt ist oder mit psychischem Druck und so psychischen Kniffchen, die wir alle schon in der Kindheit gelernt haben und die andere nicht frei sein lassen, sondern gefangen nehmen. Auch diese Machtgier hat Jesus bei seinen Freunden aufgedeckt und angesprochen und an der Wurzel gepackt. Er hat uns den Vater im Himmel vorgestellt, dem wir vertrauen können und dem wir uns überlassen können. Und auch überlassen können, andere zu bewegen zu dem, was gut ist. Er will uns dabei gebrauchen, ja, aber nie will er zwingen, sondern lässt uns Raum zum Widerspruch und zur Gegenwehr. Er ist der Einzige, der alle zwingen könnte, aber gerade er lässt den großen Freiraum, weil wir ihm so wertvoll sind und er mit uns als Gegenüber leben will. Gerade das erfahren wir auch durch Jesus, den Wert, den wir für Gott haben. Und werden dazu befreit, großzügig und barmherzig mit anderen Menschen umzugehen. Entgegengetreten ist Jesus denen, die sich selbst für gut hielten und meinten, die anderen sollten bitte auch mal so gut werden wie ich. Dann wäre die Welt in Ordnung. Denen ist Jesus mitunter auch schroff entgegengetreten. Er wusste für jeden die richtige Sprache. Er will uns nämlich von dieser Selbstgerechtigkeit befreien, die bei uns nicht so genau hinguckt und bei anderen gerne über die Fehler spricht. Und auch von dem Hass gegen uns selbst, der sich leicht dann entwickelt, wenn wir gegen allen Widerstand manchmal doch entdecken müssen, wer wir wirklich sind und wie das in uns so tickt. Das alles wird besonders deutlich, als Jesus Christus dann an einem Kreuz hingerichtet wurde. Die Autoren der Bibel sind sich einig darin, dass er nicht aufgrund eigener Schuld gestorben ist. Und das hat eine viel tiefere Bedeutung, denn Gott hat ihm die Schuld der Menschheit aufgeladen. Wenn man es mal so ausdrücken will, deine und meine. Weil nur der Sohn Gottes und damit Gott selbst sie tragen konnte, wir können dafür die Verantwortung nicht übernehmen, weil es uns das Leben kosten würde und dann wäre Gott uns los. Deshalb ist Jesus für uns an unserer Stelle und zu unseren Gunsten in den Tod gegangen. Wir feiern es bald wieder am Karfreitag. Und wer sich Jesus anvertraut, und das ist die frohe Botschaft darin, wer sich Jesus anvertraut, erlebt dann auch Befreiung von der Schuld seines Lebens. Und entdeckt die bedingungslose Zuwendung, mit der Gott uns entgegenkommt. Er hält aus, was wir aushalten müssten, um uns dafür sein blühendes und vor allem fruchtbringendes Leben zu geben. Mit dieser Entdeckung, wie gut Gott zu uns ist, werden wir auch vom Misstrauen gegen Gott befreit, das als Ursprung dafür gesorgt hat, dass diese Welt so ins Elend stürzt. Die Bibel nennt das ja Sünde. Gott macht kaputt, was uns kaputt macht. Machst du damit, ist die Frage. Das kannst du, indem du den Worten glaubst, die er uns in der Bibel hat aufschreiben lassen. Dabei lernst du Gott kennen und du lernst dich selbst kennen. Und mit Gott kannst du aber diesen Blick in die Schattenseiten deines Lebens wagen. Er will dann mit seinem Licht in dein Leben kommen. Er will uns dahin führen, dass wir die faulen Kompromisse beenden. Mit Dingen und mit Einstellungen, die unser Leben zerstören. Lassen, was schlecht ist, und pflegen, was gut ist, ist schon in der Pflanzenwelt wichtig. Du bist bei Gott angenommen, so wie du bist. Und gerade das und nur das eröffnet dir den Raum, anders zu werden. Und wenn wir andere Menschen mit den liebenden Augen Gottes angucken lernen, dann löst sich auch unsere verkrampfte Selbstumkreisung. Als ob es immer nur um uns gehen müsste und wir nur dann zufrieden sein könnten. Wir werden fähig, Gott zu vertrauen, dass er es gut mit uns macht. Und dass wir uns deshalb dafür einsetzen können, dass er es auch gut mit anderen macht. So werden wir Menschen, die Gott danken lernen, für unser Leben und alles, was er uns schenkt. Und so werden wir befreit vom krampfhaften Festhalten daran, was wir haben oder meinen haben zu müssen, und können anderen gegenüber großzügig werden. Letzte Woche auf einem Kongress habe ich einen Schweizer erlebt. Nun sind ja meine Frau und ich Schweizer, deswegen höre ich dann vielleicht immer ein bisschen besser hin noch. Der hat die Bewegung gegründet, Love Your Neighbor. Liebe deinen Nachbarn, also liebe deinen Mitmenschen wahrscheinlich, übertragen aus dem Englischen gemeint. Angefangen hat die Bewegung damit, dass sie sich um Obdachlose gekümmert haben. Aber inzwischen hat dieser Lebensstil der Großzügigkeit bis heute weit mehr Auswirkungen. Und er hat dieses Grundprinzip, nachdem er heute lebt, zu Hause schon gelernt. Und ich finde das klasse. Es ist ganz einfach. Du hast zwei Hände bekommen. Die eine Hand, damit du nehmen kannst, um zu leben. Und die andere Hand, damit du an andere weitergeben kannst, was du bekommen hast. Das ist so simpel, wenn es nicht so schwer wäre. Dazu müssen wir frei werden. Und Jesus bringt unser Leben zum Aufblühen, weil uns mit ihm die Liebe Gottes begegnet. Weil Gott in ihm den Weg zu uns Menschen gegangen ist, uns zu zeigen, wer er wirklich ist und wer wir wirklich sind. Das ist nicht immer angenehm, aber es ist immer heilsam. Es braucht Herbst- und Winterzeiten in unserem Leben, damit die Entwicklungen vorbereitet werden können, die unser Leben frei und fröhlich machen. Manchmal ist es trist und dunkel, aber doch nur deshalb, damit die Farben umso stärker hervorbrechen können. Und in allem geht es nicht nur um Farben, sondern um die Kraft Gottes, die neues Leben entstehen lässt. So hat Jesus sogar unseren Tod gesehen. Wir werden ja eines Tages aus dieser Welt abtreten. Aber wer ihm glaubt, der tritt nur über. In die herrliche himmlische Welt seiner Gegenwart, wo er ist und wo wir ihm unmittelbar begegnen. Da sind wir dann von seiner Liebe getragen. Da geht es dann sogar erst richtig los, weil alles, was das Leben zerstört, dann nicht mehr da ist. Bis dahin ist es wohl etwas, was immer wieder geübt werden muss auch. Dieses Lachen wie die Gruppe Mundharmonika an der Achterbahn. Ich meine, in der Achterbahn lacht es sich ja mal leicht, also für mich jetzt nicht. Mir verzieht sich eher alles in der Achterbahn. Aber ich will das mal so glauben, dass es für andere Menschen etwas gilt, was für mich nicht gilt. Ja, meine Kinder zum Beispiel, manche haben da Spaß dran, ich kann es nicht verstehen. Aber so kam das ja da auch rüber. Die hatten offensichtlich, konnten sogar noch singen da drin. Ja, wird wohl echt gedreht worden sein, vermute ich jetzt mal. Aber Achterbahn heißt ja auch, ich vergesse gerade mal, was eigentlich so war alles. Ich bin einfach nur mal glücklich jetzt. Tja, und wenn ich da aussteige, ist es vielleicht auch alles wieder da. Ob die Sänger von Mundharmonika dann jetzt gerade auch so fröhlich durchs Leben gehen, wissen wir nicht. Es sei ihnen ja gegönnt. Aber uns lädt Jesus Christus heute Morgen dazu ein, die Last unseres Lebens bei ihm abzulegen, damit wir aufblühen können. Ich lerne auch das von den Pflanzen. Wenn man sich zum Beispiel mal, man kann ja auch andere nehmen, Sonnenblumen anguckt, die ich zum Beispiel jetzt sehr mag. Das ist jetzt mal ein Beispiel für mich. Sonnenblumen strecken sich immer zur Sonne. Und wenn die Sonne sich dreht und woanders hingeht, dann dreht sich die Blume eben auch. So ist das mit Jesus. Wenn wir unser Gesicht, unser Herz in die Sonne halten, dann kann es blühen. Wenn wir uns davon abwenden, eben nicht. Glauben heißt, ich wachse über mich selbst hinaus, weil ich nicht auf meine Wirklichkeit beschränkt bin. Sondern Jesus will sich mit seiner Wirklichkeit in meinem Leben Platz machen. Dazu bist du eingeladen. Du darfst ihm überlassen, was aus deinem Leben wird. Fang doch einfach an, auf ihn zu hören. Dann kannst du nämlich aufblühen, obwohl vielleicht auch gerade jetzt so vieles in deinem Leben ist, was das verhindern kann. Wer Jesus vertraut, ist geliebt, auch wenn er nichts spürt. Wer Jesus vertraut, ist gehalten, auch wenn er fällt. Wer Jesus vertraut, ist geborgen, auch wenn ihm alles zerbricht. Wer Jesus vertraut, lebt sogar dann, wenn er stirbt. Bei Jesus erfährst du blühendes Leben.